da ich die Spontanität mit Löffeln gefressen habe.
Großen Löffel.
Sehr großen
Schaumlöffeln.
Ja. Habe ich mir überlegt, dass ich am Anfang heute ein Wort sage.
Mhm. Da.
Guten Tag.
Das waren zwei Wörter, Patrick.
Stadtland. Stadtland. Der Podcast. Stadtland.
Shit. Ich wollte sagen, hallo, herzlich willkommen bei Stadtland Schwul. Aber weißt du, was ich auch vergessen habe?
Zu gucken in einer anderen Sprache.
Zu gucken in einer anderen Sprache?
Ja.
Wow. Wow. Okay, dann muss ich das...
Ja, Patrick, du machst immer Versprechungen den Leuten da draußen und dann hält er sie nicht.
Okay, ich halte sie jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt keine Zeit. Jetzt nehme
das
ich
war auch eher, das war, ich fand das Ganze war auch eher mäßig erfolgreich, ne?
Ja, glaube ich auch. Es war wirklich sehr mäßig erfolgreich, aber egal. Hey, ich habe es probiert, ich wollte ein bisschen mehr Würze in den Podcast reinbringen.
Was musst du jetzt trotzdem noch sagen?
Herzlich willkommen
zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus Göttingen.
Göttingen. Ja. Ist es im Süden, Göttingen?
Glaub, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
Doch, ich glaube, das ist im Süden Deutschland.
Bestimmt.
Glaubst
ich
du?
Bin ja genau, ist ja genau wie ich bin auch Südländer.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, das kommt wirklich da unten. Göttingen ist bei mir da unten irgendwo
ja.
im Süden.
Glaubst
irgendwo
du,
im Süden.
Glaubst du, uns hört irgendjemand aus Göttingen?
Bestimmt.
Ja?
Ja, na klar.
Ist Göttingen eine große Stadt?
Ja.
Ich schätze mal so 200.000 Einwohner.
200, ich sag 250.000.
250.000.
Also wie auch immer uns aus Göttingen zuhört, schickt uns mal ein paar Impressionen. Und die Einwohnerzahl.
Ja, wir werden es reposten auf unserer Stadtlandspul Instagram-Seite.
Alle mal nach Göttingen fahren.
Ja.
Ja. Da vielleicht ist ja Göttingen super schön.
Da steppt der Bär, da steppt der Bär, kann ich nur sagen.
Naja, also mehr als, also ich meine, mehr als hier in Berlin im Moment ist ja gar nicht so schwer, weil hier steppt ja nichts. Obwohl, warst du am Wochenende draußen? Am Wochenende war ja sehr schönes Wetter in Berlin, es waren 15 Grad. Warst du draußen?
Nein, ich war nicht draußen, weil ich
Ach,
vor
stimmt,
meinem Computer
ja,
saß
so, okay.
und Fortbildung hatte.
Also ich, Mutti ist ja geimpft worden am Freitag. Mutti hatte dann AstraZeneca-Impfstoff und hatte dann Freitag auf Samstag 39 Fieber und Schüttelfrost und lag am Samstag bei 15 Grad mit zugezogenen Vorhängen im Bett und war malade.
Mhm.
Sonntag war wieder alles gut. Sonntag bin ich dann raus, weil ich musste, weil ich hatte ein Paket. Oh Gott, jetzt fange ich an zu erzählen. Ich hatte ein Paket in einer Packstation. Kennst du das?
Ja.
Hast du eine Packstation?
Nein.
Okay. Manchmal ist dann die Packstation nicht die deine, die du angegeben hast, sondern die bringen es an eine andere. Dieses Mal haben sie es an eine gebracht, die war 3,5 Kilometer weit von meiner weg. So. Und dann hat Mutti gedacht, geht der Flo mal Sonntag raus spazieren. Beim schönen Wetter, macht einen schönen Spaziergang, 3 Kilometer, passt ja. Ich war ja noch ein bisschen ill von der Impfreaktion. Und dann bin ich rausgegangen und ich habe wirklich gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe wirklich gedacht, die Berliner, die denken, 15 Grad, Sonne, geil, Pandemie vorbei. Die saßen überall in Gruppen zusammen. Ich habe halt gedacht, geil. Manchmal frage ich mich, bin ich der Blöde, der sich immer an alles hält, an diese ganzen Vorgaben? Oder sind die Blöden, die, wer ist schlauer, weißt du, die an nix halten, weil, also die waren, es ist ja die, immer noch die Vorgabe, dass man halt sagt, oder Angela Merkel sagt, wir dürfen uns maximal mit einem Menschen treffen und auch nur im allerhöchsten Notfall irgendwas Wichtiges. Finde ich Biersaufen in der Sonne, finde ich jetzt nicht so wichtig, ehrlich gesagt, und dann schon gar in Gruppen von 15 Leuten. Vielleicht war es auch eine Großraum-WG. Kann auch sein, also waren aber mehrere Großraum-WGs dann. Dann könnte ich wirklich da durchlatschen und dann könnte ich jedem Einzelnen von denen eine flatschen, weil ich denke, genau wegen so hirnamputierten Vollgas-Idioten ist wahrscheinlich unser Lockdown noch bis Weihnachten 3040 noch da.
Ja.
So denke ich.
Ja.
Ja, ich kann verstehen, die wollen raus, die haben keinen Bock mehr, ich habe auch keinen Bock auf Lockdown, aber wenn sich keiner dran hält, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng mit denen, vielleicht soll ich lockerer werden, aber langsam habe ich die Nase voll. Oder?
Ja. Ja.
Du sagst gar nichts.
Ja, was soll ich dir dazu
Fühlst
sagen?
Fühlst du dich bedroht durch mich?
Ich fühle mich bedroht durch dich. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Haushalt, also wenn ich mich mit einem Haushalt treffen würde, als eine einzige Person, dachte ich, das ist noch erlaubt, wenn du zu dritt sozusagen wärst, aber wenn das, ich weiß.
Naja, dein Haushalt, okay, ja. Ich sage auch von Gruppen von 2, 3 Leuten, sage ich auch gar nichts, kann ja immer so sein. Gar keine Frage. Aber das waren keine Gruppen von 2, 3 Leuten. Also das waren immer mindestens 5, 6 Leute, mindestens. Und mir kann ja keiner erzählen, dass die alle eine WG haben mit 5 Leuten da drin. Mhm. Glaube ich nicht dran, ja, ehrlich gesagt.
Ich glaube, mit zunehmender Wärme und zunehmendem guten Wetter wird es unglaublich schwer werden.
Ja, aber wenn man jetzt nicht alles schon durchgemacht hätten und alles schon da gewesen wäre, was daraus nachher resultiert, ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es nicht.
Hm. Ich glaube, die Menschen sind Corona-müde.
Ja, ich bin auch Corona-müde. Ich habe auch keinen Bock mehr da drauf und trotzdem halte ich mich da dran.
Hm. Und es ist sehr schwer, glaube ich, sich dann dran zu halten.
Ja,
es gibt dann Leute, die sind stark und Leute sind nicht stark, ja. Ich verstehe dich, ich verstehe deinen Ärger.
Ich ärgere mich darüber.
Ich will gerne mit dir zu deinem 40. Geburtstag im Juni irgendwo hinfliegen. Ja. In eine wunderschöne Villa.
Na, ich bin ja schon geimpfft dann. Dann kann ich ja wenigstens mit meinem
Impfpass alleine fliegen.
Aber
nochmal kurz zu deiner Impfung. Ja. Nicht, dass wir hier falsche Informationen streuen. Du kannst nochmal erklären, weil viele Leute, mir ging es ja auch so,
ja,
haben ein bisschen Schiss für diese AstraZeneca-Impfung,
ja,
weil es ja theoretisch heißt, oh, nur 60%. Und ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer…
Das stimmt, 60% stimmt schon mal nicht.
Genau, ob alle unsere Hörer auch falsch denken oder ob die genau wissen, wie das funktioniert. Sprich, deshalb wollte ich nochmal fragen, auch mit deiner Impfreaktion,
ja,
was das nochmal bedeutet und. Einfach, ja, nochmal, dass wir den Leuten ein bisschen die Angst nehmen.
Also ich bin jetzt auch kein Impfwissenschaftler,
mhm,
aber ich kann ja so viel aus dem Krankenhaus sagen. Also der AstraZeneca-Impfstoff ist ja genau wie die alle anderen Impfstoffe, ist ja genehmigt worden von den offiziellen Stellen,
ja,
wer auch immer das ist, wurde ja genehmigt, ist ja wirkungsvoll gegen das Coronavirus. Es geht ja bei diesem Impfen darum, dass man die Bevölkerung durchimpft, damit die Menschen gar nicht mehr erkranken oder milde Verläufe haben, so dass quasi das Gesundheitssystem
nicht zusammenbricht.
Genau, und geschont wird. Darum geht's ja, weil ich kann das ja jetzt haben und wenn ich dann irgendwie einen Schnupfen davon habe oder keine Ahnung was oder gar keine Symptome, dann ist ja besser, auf Intensivstation zu liegen. Ne? So, und darum geht's ja beim Impfen eigentlich, nicht, dass jetzt alle 100% geschützt sind und keiner mehr irgendwas kriegen kann, sondern einfach, dass es milde Verläufe oder gar keine Verläufe mehr gibt. So. Und das sagt ja auch jeder Virologe, dass es jetzt drauf ankommt, dass wir schnellstmöglich die komplette Bevölkerung durchimpfen. Also alle, die wollen natürlich, wird ja keiner gezwungen, aber alle, die wollen und die meisten wollen ja gern geimpft werden. So, und darum geht's dabei. Und dann ist es völlig egal, ob dann der Impfstoff, ob man dann wie mit BioNTech nachher 92% oder mit AstraZeneca nachher 82% hat, am Schluss nach der zweiten Impfung, das ist völlig egal. Die sind alle wirkungsvoll. Und dann denke ich mir so, ich habe das auch im Krankenhaus gedacht, denke ich mir so, wer sind wir eigentlich, uns den Luxus zu gönnen, zu sagen, ich möchte diesen Impfstoff nicht haben. Wer sind wir denn? Wir können doch froh sein, dass wir nach einem Jahr schon einen überhaupt haben. Wir hätten auch genauso gut 10 Jahre im Lockdown sein können und keinen Impfstoff hatten. Also was für ein Luxus überhaupt zu sagen, dass ich sage Nein zu einem Impfstoff. Also bitteschön. Was man ja auch machen kann, das habe ich heute erfahren von unseren Leuten, von unserem Pandemiestab, dass man sich auch durchaus dann im Winter, es wird ja irgendwann der Punkt kommen, wo viel mehr Impfstoff da ist, als eigentlich gebraucht wird. Die haben ja Impfdosen bestellt für keine Ahnung wie viele Leute. Dass man dann zum Beispiel im Dezember oder Nacht nochmal, okay, ich lasse mich nochmal irgendwie mit BioNTech oder mit Sputnik, was weiß der Geier was, oder was dann noch kommt, nochmal nachimpfen. Das ist auch total möglich und gar keine Frage, aber ist doch besser, ich bin jetzt geimpft, Schutz. Ich hab mein Stempel in meinem Impfpass, weil es wird ja irgendwann so kommen, dass gewisse Länder, das fängt ja jetzt schon an, Schweden glaube ich, ne, dass man halt in gewisse Länder nur reisen darf, wenn man gegen Corona geimpft ist, dann ist es völlig egal, welchen Impfstoff du hattest, du bist geimpft.
Mhm.
Auch daran immer denken. Also bitte Leute, macht euch Gedanken drum, wenn ihr euch impfen lassen wollt, ist es total in Ordnung, aber nicht immer gleich der Bild-Zeitung glauben oder keine Ahnung wem glauben, lässt euch doch einfach mal hin eine Stunde. Und das hat mir auch sehr geholfen. Googelt einfach mal, macht euch mal schlau, lest euch mal die Sachen durch, was die offiziellen Stellen da schreiben über die Impfstoffe, was die Experten, was die Wissenschaftler sagen, was die Virologen sagen. Und dann glaubt ihr einfach mal den Fachleuten und nutzt den Impfstoff, wenn ihr ihn angeboten bekommt. Impfreaktionen können immer auftreten, manchmal stärker, manchmal schwächer, aber da muss man halt dann durch. Also man sollte am nächsten Tag nicht arbeiten müssen, das wäre schon schön. Das habe ich bei meinen Kollegen auch so gemacht, ich muss immer gucken, dass sie am nächsten Tag frei haben, weil das ist dann echt blöd.
Also apropos Reaktionen.
Ja.
Ja, ich war ja im Fernsehen.
Und stimmt.
Da gab es auch ganz schöne Reaktionen.
Stimmt, du warst ja, Patrick, wo warst du denn da?
Ich war bei Vox im Fernsehen.
Bei Vox?
So wie du auch, wir sind Vox-Girls jetzt.
Mhm. Und bei der Show warst du denn da?
Ich war bei First Dates. Oh, und die Reaktionen darauf waren ja sehr, sehr lustig. Es haben einige Leute geschrieben, wo ich selber ein bisschen überrascht war, war eine Anfrage für Samenspende.
Und Samenspende?
Ob ich meinen Samen geben möchte für, ja, für die Zeugung eines Kindes. Zum einen war das so ganz komisch. Ich habe mir überlegt, okay, wie machen Leute das fest, dass wenn die mich sehen für, keine Ahnung, wenn du zusammengeschnitten bist in dieser Show, vielleicht 10 Minuten,
ja,
sieht man mich da, dass man dann sagt, hey, ich möchte ein Kind von dem.
Ja.
So, an was für Kriterien man das festmacht, dann sich zu trauen und dann zu fragen, so, oh, ich frage den jetzt nach diesen Kriterien, ob der nicht der Vater meines Kindes werden soll. Mhm. Und dann war das so eine komische Mischung zwischen, oh, das ist ein bisschen creepy oder, ach, man fühlt sich auch ein bisschen geschmeichelt und so weiter. Also es war echt ganz spannend, aber das war die krasseste oder für mich selber die überraschendste Reaktion, die nach diesem TV-Auftritt, ja, also kam.
Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich finde das extrem schräg.
Ja, also das ist also so
die, ich finde das extrem schräg, weil
das ist so die Geschichte, weil ich so dachte, es ist einerseits schräg, aber trotzdem fühlt sie sich geschmeichelt. Aber
haben die denn ihren Namen da hingeschrieben, wie sie
ja,
heißen? So?
Ja, mit Foto, mit allem.
Oh Gott.
Richtig, das ist ein richtig ein kleines Bewerbungsschreiben.
Das ist ja ein Albtraum.
Also ich habe super nett und super lieb zurückgeschrieben und finde es find toll, weißt du, wenn jemand ein Kind haben, ich fand
das
ganz toll.
Ist ja auch total in Ordnung. Ich finde es auch, ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten. Ich finde es auch total legitim. Man kann einfach Nein sagen. Aber stell dir mal vor, also für mich jetzt, rede jetzt mal von mir, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, würde jetzt jemand, waren das Männer oder Frauen?
Zwei Frauen.
Also wenn mir jetzt zum Beispiel zwei Frauen schreiben würden, die hätten mich im Fernsehen mit Prinz Charming gesehen und hätten gesagt, irgendwie fanden dich so toll, irgendwie bist du schön bunt. Wir hätten gern irgendwie dein Sperma für unser Kind. Da würde ich erstmal denken, also dann würde ich die ja schon kennen. Da würde ich ja wissen, wie die heißen, wie die aussehen. Und ich glaube schon, dass, auch wenn ich jetzt weiß, ich will keine Kinder haben, dass das was mit einem macht.
Na klar.
Das macht ja was mit dir.
Na klar.
Und dann würde ich mir vielleicht ja, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber man weiß es ja immer nicht, ne? Dann würde ich mir vielleicht irgendwann vorstellen, oh, ich würde doch gerne wissen, wie Mini-Mi aussieht und so, ne? Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich jetzt einfach nur Sperma spenden würde, irgendeine Samenbank, und ich würde überhaupt nicht wissen, wo das hinverschickt wird, dann ist es was anderes. Aber wenn du halt schon weißt, wie die heißen, vielleicht wie die aussehen, vielleicht sogar, wo die wohnen, ich glaube, das wäre mir zu heikel. Also das wäre, glaube ich, nichts für mich.
Mir ging es genauso, weil ich einfach dachte, zum einen weiß ich, na klar ging es dann, glaube ich, erstmal um Kennenlernen und so weiter und es passt und so. Es ist erstmal großer Mut, dass man sich das traut. Ich würde
absolut,
mich das gar nicht
nee, ich würde mich auch nicht trauen. Ich finde das, also
ich finde das auch so wie du, wo ich so dachte, ich würde da eine Grenze überschreiben und ich würde auch denken, ist das vielleicht ein bisschen, ja, loco, ein bisschen verrückt, das zu machen. Aber für mich selber ist es
also dann, verrückt, dass du das machst oder dass die es machen.
Beides wäre verrückt gewesen.
Okay, ja.
Aber zwei wildfremde Personen, ich weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen denen ist. Ich bringe ein Kind für diese Menschen, für diese fremden Menschen sozusagen ins Leben. Nachher geht die Beziehung zu Ende, in die Brüche. Dann ist sozusagen nur ein Elternteil da. Dann will ich ja auch da sein und präsent sein, eine Verantwortung haben.
Nee, aber das willst du dann ja eben nicht. Das willst du dann, wenn du nur Sperma spendest, willst du ja eben nicht präsent sein.
Genau, aber dann gehst du auf eine Samenbank. Aber bei mir wäre das sozusagen, dass ich dann schon gerne gucken wollte, ja, wie sieht denn das? Also ich wäre da schon gerne ein Teil davon. Aber das war mir dann auch alles, also ich will jetzt kein Kind haben, nicht, dass wieder irgendwelche Anfragen kommen von Leuten, wenn ich das so gesagt habe. Aber so dieser Gedanke, das war echt die Reaktion, die mich am meisten ins Nachdenken gebracht hat und wo ich dann so dachte, boah, krass.
Es gibt ja Leute, die können das. Guck mal, die ganzen Leihmütter, vor allem in Amerika, das ist ja richtig lukrativ für die Frauen. Und ich kann mir ja schon vorstellen, wenn du halt zum Beispiel selber schon 3-4 Kinder hast, ne? Oder 2 oder 1 und es reicht dir dann selber. Und dass du dann halt Leihmutter machst für ein anderes Paar, ne? Weil ich mir immer so vorstelle, das ist doch in dir drin und irgendwie dann, aber es gibt, Frauen können das, es gibt Menschen, es gibt da bestimmt Männer, die können das, die sagen, pff, ich bin mir mal geil, mir ist ja total egal. Ich könnte das nicht.
Ja.
Ich könnte mir das nicht vorstellen.
War sehr spannend. Aber es kamen dann auch total nette Nachrichten und liebe Nachrichten und ich habe mich ja dann selber im Fernsehen gesehen und ich dachte, ich kam eigentlich ganz sympathisch rüber. Wir haben es ja dann auch nochmal geguckt.
Ich habe Tränen gelacht, ich fand das so geil. Wenn man dich halt, man muss halt, ich meine, weil ich dich halt so gut, ich kenne dich halt in- und auswendig, ne?
Ja.
Und wenn das, als du so reinkamst, so stocksteif und deine Arme waren so steif und dann hab sofort gesehen, wie nervös du bist. Ich fand das ganz großartig. Ich habe Tränen gelacht.
Man muss halt auch immer sagen, es ist viel TV und es ist auch immer viel Show drumrum und naja.
Und jetzt muss man, also Butter bei die Fische, wir sind ja unter uns, wie fandest du den Typ jetzt wirklich? Weil im Fernsehen war das ja, also im Fernsehen kamst du so rüber, als fändet ihr euch ganz schnuckelig so.
Ja. Nee, war nicht mein Typ. Ja. Super nett, aber absolut nicht mein Typ.
Ja.
Und habe ich auch gewusst. Und ja, aber na klar ist es halt so, das ist halt eine Show, du musst halt sagen, triffst du dich oder triffst du dich nicht mit, mit ihm. Und für mich war halt klar, also für Beziehung nicht, aber mal für einen Kaffee, der war ja ganz nett und ich habe mich auch gut unterhalten und es war eine schöne Situation. Für einen Kaffee oder wenn man sich irgendwo mal in einer Bar trifft, einen trinken, ja, aber jetzt nicht für Beziehung.
Also ich muss sagen, in der Gesamtschau von der ganzen Folge, von den anderen Pärchen muss man schon sagen, dass ihr zwei euch am besten verstanden habt. Muss man ja einfach sagen. Also wenn man jetzt die anderen, obwohl die, das hübsche Shakira.
Ja, und die waren auch süß,
ja. Aber der Rest war ja auch wirklich Geisterbahn, muss man ja sagen.
Ja.
Ne? Und ich habe wirklich auch das Gefühl, die haben den Leuten wirklich Leute dahingesetzt. Also da wird man ja 100%ig vorher gefragt, was ist denn dein Typ?
Na klar.
Und ich bin mir sicher, dass von all den Leuten, die da reinkamen, das nicht der Typ war, den sie dann bestellt haben.
Ja.
Weißt du so? Also ich bin mir sicher, dass, obwohl bei Shakira weiß ich jetzt keine, bei Shakira, die war schon ganz zufrieden mit dem Typ. Egal. Ich fand's witzig.
Ja, ich fand's auch witzig. Und es war für mich eine neue Erfahrung, mal hinter die Kamera zu gucken. Und es war auf jeden Fall spannend. Und ich wollte es nochmal mit der Reaktion, weil ich das super spannend fand, wollte ich das nochmal ein bisschen erzählen.
Aber mir haben auch Leute geschrieben. Und mich haben sie, hast du schon gesehen, wer im Fernsehen ist? Und habe ich immer gesagt, Leute, der ist einer meiner besten Freunde. Wir machen jede Woche Podcast. Denkt der wirklich, ich würde das nicht wissen, dass der im Fernsehen ist? Leute.
Zumal das ja letztes Jahr im Oktober.
Ja.
Ende September, Oktober sozusagen schon aufgenommen worden ist.
Ja.
Ja. Was ich noch sagen will, apropos Fernsehen, hast du Framing Britney Spears gesehen? Wir hatten ja unsere Free Britney-Folge, wo wir ja sehr über das Leben von Britney Spears ein bisschen gesprochen haben.
Ja, nee, ich habe es gesehen. Ich habe nur die ganzen Reaktionen und die ganzen Artikel gelesen.
Ja, und ich habe die, kann ich empfehlen, diese Dokumentation.
Wo kommt die?
Leider nicht in Deutschland, das ist leider illegal, habe ich mir das angeguckt.
Oh Gott, Patrick,
darf man das sagen?
Nee. Du kommst in Teufelsküche.
Nee, ich habe es mir angeschaut irgendwo. Ich habe davon gelesen. Ich habe davon gelesen. Und mir ist mal wieder aufgefallen, wie normal es war damals in den, was war das, Ende 90er, Mitte, Ende 90er?
Ja, 2000 dann so, schon fast.
Ich glaube 97 ist sie bekannt geworden. Wie Frauen in den Medien behandelt worden sind, wie sexistisch der Umgang war, was für Fragen die in einem 16-, 17-jährigen Mädchen gestellt haben, wo ich denke …
Das Slut-Shaming.
Wow, wo ich einfach denke …
Sehr Männer dominiert, ne?
Ja, Fragen, hat sie schon einen Freund? Oh, warum sind da die Titten schon so groß? Und so weiter. Einem 16-jährigen Mädchen solche Fragen zu stellen, da bin ich froh, dass sowas heute nicht mehr möglich wäre, dass wir schon wacher sind und sowas nicht mehr passiert. Aber das so rückblickend zu sehen, wie auch wir alle einen Teil damit beigetragen haben, dass Britney Spears jetzt vielleicht an dem Punkt ist, wo sie jetzt ist, den Medienkonsum, durch die ganzen Paparazzis, durch ihren Outbreaks. Die hat ja nie eine richtige Kindheit, wie die dann auch ausgeflippt ist. Und wenn man sich das vorstellt, das ist echt der Wahnsinn.
Na, die hatte ihre Pubertät dann.
Ja, aber auch wenn man nur verfolgt wird von den Paparazzis, dann später mit ihren Kindern, dass sie dann auch austickt und wie die dargestellt worden ist, auch von Justin Timberlake, als sie sich getrennt haben und es Interviews mit Justin Timberlake gab, ob sie jetzt Sex hatten oder nicht und wie auch Justin Timberlake sie behandelt hatte und Britney Spears sozusagen derjenige war, der Schuld hatte, wie Frauen damals in der Medienwelt dargestellt worden sind und so ein Justin Timberlake war dann der Coole und war mir zu diesem Zeitpunkt, als es passiert ist, nicht bewusst. Und da nochmal drauf zu blicken und nochmal sich Gedanken darüber zu machen, wie Popstars, weiblich identifizierende Popstars dargestellt werden, fand ich echt super spannend.
Ja.
Und ich fand es auch gut, dass Justin Timberlake sich im Nachhinein entschuldigt hat. Weil wenn man überlegt, er hat ja im selben Jahr, hatte ja den Nipplegate gab es ja, wo er
Janet Jackson
bei dem Super Bowl oder Super Cup, bei dem Super Bowl mit Absicht, das haben die ja abgesprochen, die Brust entblößt hat. Und wer wurde verbannt dann von den, was waren das für Music Awards?
Grammys war es nicht. Janet Jackson wurde sogar explizit ausgeladen von den Grammys.
Und wo ich
dann, es waren mehrere. Ja, ja.
Und wenn ich dann überlege, dass solche Dinge damals passiert und so lange ist es ja auch noch nicht her, finde ich das echt.
Radiosender haben keine Janet Jackson Songs mehr gespielt über Jahre. Die wurde nirgendwo mehr eingeladen. Jetzt ging ja nicht nur ein Jahr, das ging ja mehrere Jahre. Und der Witz ist, an der gleichen Veranstaltung der Grammys in diesem Jahr, wo Janet Jackson explizit ausgeladen wurde, hat Justin Timberlake, glaube ich, 4 Grammys gewonnen.
Ja.
Also bei der gleichen Veranstaltung, wo sie beide beim Super Bowl gewesen sind, wo sie beide den gleichen Mist gebaut haben, muss man einfach sagen. Genau, da weiß man schon, ne?
Ja, und fand ich super spannend, und da einfach nochmal hinterzugucken. Ja. Und dann geht's halt auch um Britney Spears, um ihren Kampf, dass sie aus dieser Vormundschaft rauskommt. Und man muss wirklich sagen, wenn man diese Dokumentation guckt, warum diese Frau überhaupt in dieser Vormundschaft ist oder immer noch ist, ist echt so ein bisschen fraglich. Und letztendlich, was ich so mit rausgenommen habe, Britney Spears zahlt ja die Anwälte von ihrem Vater, die sozusagen gegen sie, also die dagegen sind, dass sie aus dieser Vormundschaft rauskommt, und sie zahlt die Anwälte, die sie da probieren rauszuholen, und dass da so ein Konflikt ist, weil die wollen ja auch irgendwie das am Leben erhalten, das ist echt alles so abgefuckt.
Ich hab ja in unserer Free Britney-Folge schon gesagt, es gibt ja immer Anwälte, ne, von beiden Parteien jetzt, Es gibt aber auch einen Richter, ne, also der ja unparteiisch ist. Und es gibt ja auch immer den Hintergrund, den ich ja immer schon gesagt habe, ich weiß nicht, welche Erkrankung Britney Spears hat, ob die überhaupt eine Erkrankung hat. Und man muss immer auch dran denken, dass ich mir sicher bin, dass Britney Spears auch anfangs sicherlich davon profitiert hat, Dass jemand sich um sie kümmert, dass jemand, weil ich glaube, die hat es nie gelernt, sich selber um sich zu kümmern. Und ich glaube, die war einfach auch massiv überfordert. Und ich glaube, dass das zumindest am Anfang ihr geholfen hat, dass jemand so ein bisschen die Zügel in der Hand hat, damit sie wieder stabiler werden konnte. Die hatte eine akute Krise, vielleicht hatte die auch keine Ahnung, vielleicht war die auch manisch, ich weiß es nicht, vielleicht hat es auch gar nichts gehabt.
Bipolare Störung.
Es gibt tausend Sachen, die gehabt haben könnte. Und ich bin mir sicher, weil die Anwälte können ja noch so viel sagen, wenn der Richter entscheidet ja am Schluss. Und das ist ja nicht, der ist ja unparteiisch. Der entscheidet ja nachher anhand von Fakten, ne, so. Das darf man nie vergessen. Ich finde diese ganze Berichterstattung, diese ganzen Dokumentationen ist immer sehr, ja, finde ich gut, dass man es sagt. Und ich finde auch gerade den Punkt, den du angebracht hast, mit den, wie die Frauen dargestellt wurden, generell in dieser Zeit, das fand ich auch ganz wichtig, das aufzuarbeiten. Aber dieses Britney Spears-Thema, ich bin da immer noch ein bisschen vorsichtig, mir da immer so vorschnell eine Meinung zu bilden und zu sagen, irgendwie die Arme, die wollen es alle böse. Wie gesagt, ich krieg immer zwei Seiten der Medaille.
Ja, ich finde es halt krass, solche Dinge wie, die darf nicht alleine Auto fahren, die kann nicht.
Naja, das Autofahren, das ist er aber selber schuld. Das Autofahren war, als sie damals mit ihrem Kind Auto gefahren ist, wo das Kind unangestellt auf ihrem Schoß saß. Da ist sie selber schuld, dass dann ein Richter sagt, okay, das ist scheinbar, ist die gefährdet im Straßenverkehr. Wisst ihr, was ich meine?
Aber da wurde auch, ja, aber in dieser Dokumentation wurde auch gesagt, Paparazzis haben sie verfolgt, sie wollte ganz schnell gehen, dann hat sie, die Paparazzis haben geklopft, die haben Situationen gezeigt vom Film, die, wo sie gefahren hast mit dem Kind, das war auf dem Parkplatz von der
Shopping. Ist völlig egal, Patrick, ist es total egal, hat sie damals schon in der Vormundschaft gestanden, damals, mit dem Kind?
Guckt euch die Doku
an. Ja, guckt sie euch, ich habe sie selber nicht gesehen, ich sehe sicherlich spannend, guckt sie euch an.
Ich fand es halt super spannend, weil halt solche Situationen aufgebauscht werden sind, und ich wüsste nicht, wie ich, wenn mich Paparazzis verfolgen, die alle um mich klopfen.
Ist ohne Frage.
Und wenn du eh schon gestresst bist.
Ich will es auch überhaupt nicht schönreden, ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das Mädchen oder die Frau das alles schuld ist. Aber trotzdem ist, wenn du dich in dem Moment, wenn du dann trotzdem aufgrund dessen, wo du halt vom Paparazzi verfolgt, einen Unfall baust, bist du trotzdem schuld. Warst du trotzdem eine Gefährdung für den Straßenverkehr. Das kannst du genauso sagen dem Fahrer von Lady Di. Der ist auch für den Paparazzi weggefahren und einen Unfall gebaut. Wer war schuld? Weißt du, du musst immer gucken, ja, erstmal ist ja der Grund egal, warum du eine Gefahr für den Straßenverkehr bist. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, weißt du, wenn ein paar Mal irgendwie was war mit dem Auto, dann kommt irgendwann ein Richter und sagt, okay, sorry, sie haben jetzt irgendwie einen zehnten Unfall, sie sind einmal mit dem Kind auf dem Parkplatz ohne Gurt irgendwie ich kann ihnen den Führerschein nicht mehr geben. Ist in Deutschland auch so.
Ja, den Führerschein haben sie ja nicht erzogen, sie darf nur nicht alleine Auto fahren.
Entzogen. Ja.
Und solche Geschichten, wo ich einfach denke, eine 39-jährige Frau, die.
Aber muss man auch sagen, braucht die das unbedingt überhaupt?
Aber es ist, glaube ich, ein Stück Freiheit, wenn du Alben machst und irgendwelche, die hätte noch jahrelang ihre Tours gemacht und alles, ich bin Free Britney.
Ja, ich bin ja auch für Freiheit und so, aber wenn die wirklich Auto fahren wollt, die hat gute Anwälte, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Anwälte was für die regeln könnten, hundertprozentig sicher. Wenn sie nicht vorher so viel Scheiße gebaut hat, dass es ihr entzogen wurde. Ja. Weißt du, was ich meine? So.
Ja, die Sache ist, die will ja da raus, dass sie wieder mehr Macht hat und das ist ja die Problem, ist das Problem, geht ja nicht. Wenn man das einmal anscheinend in den USA unterschrieben hat, ich weiß nicht, wie das ist in Deutschland, wenn man so eine Vollmacht hat, ob man da jemals wieder rauskommt. Das
gibt's gar nicht in Deutschland.
Das gibt's gar nicht.
Und du kannst ja auch nochmal, das habe ich in der Free Britney-Folge schon erklärt, du kannst eine Vollmacht nur haben, wenn du Elternteil von minderjährigen Menschen. Hm. Du kannst nachher ab 18 keine Vollmacht mehr haben. Du kannst eine Betreuung machen, ja, gesetzliche Betreuung kannst du machen, aber keine Vormundschaft. Eine Vormundschaft gibt es nur für Minderjährige.
Und
ich
das weiß, ist halt schon mal krass.
Ich kenne das Recht in Amerika nicht. Ja, ja. Ich kenne das nicht. Ich kenne mich da nicht aus.
Und die sagen ja auch selber in dieser Show, dass das super veraltet ist. Also, ich fand es super spannend. Ja. Aber ich wollte da nochmal drauf eingehen, dass man halt doch damals schon ein bisschen auch diese Sachen, wenn man gesagt hat, oh, diese lustigen Sprüche immer, oh, bist du heute drauf, wie Britney 2007 drauf war oder so, das sollte man einfach sein lassen. Es ist nicht lustig und das ist mit ein Teil, warum die wahrscheinlich dann so am Rad gedreht ist,
ja,
indem sie so behandelt worden ist. Mhm.
Ja, Philipp Lahm, Patrick.
Ja, da wollte ich auch mit rein.
Ich muss mich kurz sammeln, dass uns platzt mir wieder der Kragen. Ist die Woche auf der Arbeit schon der Kragen geplatzt, deswegen. Mhm. Um das nochmal kurz zu erklären. Philipp Lahm, wir kennen ihn alle, unser Fußball-Weltmeister von 2000.
Ich gucke kein Fußball. 14.
12. 14.
Okay.
Hat ein Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, was es da ist. Ist es eine Autobiografie?
Keine Ahnung.
Weiß es nicht. Interessiert auch keinen Schwanz.
Fußballer.
Dann habe ich irgendwann die Nachrichten geguckt, da war eine Schlagzeile. Und dass Philipp Lahm in dem Buch kommt vor, ist ein Teil des Buches, dass Philipp Lahm homosexuellen Fußballspielern nicht empfiehlt, sich zu outen. Und dass er explizit den Menschen sagen würde, wenn sie ihn ansprechen darauf, dass sie es nicht machen sollten und dass sie sich vorher gut überlegen sollten, welche Konsequenzen es für ihn, für denjenigen hat. Aufgrund der Fans, die so reagieren, also die quasi denjenigen dann auf dem Platz quasi beschimpfen und beleidigen würden. Und auch, er würde auch nicht wissen, auch wenn das nach außen hin immer sehr tolerant ist, wie zum Beispiel die Mannschaftskollegen reagieren, die Mitspieler quasi. Also er würde es demjenigen nicht empfehlen, sich zu outen. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich kurz Luft geholt und dann habe ich erst versucht, weil vom Prinzip könnte man ja sagen, oder das haben auch viele gesagt, der hat ja eigentlich recht. Ne? Weil klar, die Fans, Fußball, vor allen Dingen Fußballfans, sind ja groß drin, Leute niederzumachen und zu beleidigen.
Ja.
Sei es aufgrund deiner Sexualität, sei es aufgrund deiner Nationalität, sei es aufgrund deiner Hautfarbe, sei es aufgrund deiner, weiß ich nicht. Ne? Also es gibt ja vielfältige Gründe, warum vor allen Dingen Fußballfans Spieler auf dem Platz beleidigen können.
Und wenn ihr da genauer wissen wollt, wir hatten da in unserer Fußballfolge drüber gesprochen, indem wir mit einer Nationalspielerin.
Dann müsst ihr 5 Euro bezahlen, bei Podium, dann könnt ihr das hören.
Dann könnt ihr das hören. Da haben wir eine Nationalspielerin sprechen lassen, warum
genau,
das so ist.
Warum das so ist.
Da gehen wir aber nicht nochmal drauf ein.
Nee. Und dann könnte man ja auch sagen, ja, Philipp Lahm, der ist weitsichtig und denkt, okay, er möchte das die Medien gerne ersparen und würde es deshalb nicht empfehlen. Könnte man ja denken. Jetzt muss man aber auch dran denken, dass Philipp Lahm ja durchaus jemand ist, zu dem Menschen und vor allen Dingen, finde ich, junge Männer aufschauen. Weil der hat im Fußball sicherlich viel erreicht. Ich bin jetzt kein Fan vom Fußball. Ich bin auch kein Fan von Philipp Lahm und werde es auch nie werden. Aber der hat sicherlich viel für den Sport gemacht. Würde ich einfach mal behaupten. Zu dem gucken Menschen auf. So. Und wenn dann jemand so, erstens fand ich dann, was mich extrem ankotzt, dass er dann genau mit dem Thema sein scheiß Buch promotet. Das ist schon das allererste. Weil man könnte ja auch sagen, Philipp Lahm findet das nicht gut, dass sich jemand outet und könnte einfach die Klappe halten. Hm. Könnte man ja auch machen können, ne? Macht er aber nicht. Also promotet sein scheiß Buch damit. Dann finde ich, ist genau der falsche Weg, als Philipp Lahm zu sagen, ich würde es nicht empfehlen, weil ich finde nämlich, erstens muss ich sagen, es muss ja immer jeder selber entscheiden, was ich outen will. Ich würde nie von jemandem erwarten, dass jeder Fußballspieler outen muss, der schwul ist. Das entscheidet immer jeder selbst. Wenn man sich aber dafür entscheiden würde, und das kommt ja immer von innen, das kommt nicht von außen, man entscheidet sich ja selber, wann es der richtige Zeitpunkt ist. Und wenn es der richtige Zeitpunkt für denjenigen wäre, während seiner aktiven Zeit im Fußball, würde ich von jemandem wie Philipp Lahm erwarten, dass er sagt, ich finde es gut, wenn sich Fußballer outen möchten. Ja, es wird eine schwere Zeit, was Outings für jeden ist. Du weißt es selber, Patrick. Mhm. Es ist immer eine schwierige Zeit. Aber wir als Verein, ich als Philipp Lahm, wir als Verein stehen immer hinter demjenigen. Die Mannschaft hat hinter dem zu stehen und wir würden den immer, wenn von Fans oder von wem auch immer irgendwelche Beleidigungen kommen, immer für den einstehen. Immer. Das würde ich mir wünschen von Philipp Lahm. Ja. Und nicht so ein Bullshit. Das hat mich aufgeregt.
Mich hat es auch nochmal ein bisschen mehr aufgeregt, weil es gab Act Out, diese Aktion, wo 185 Schauspieler und Promis sich geoutet haben, teilweise auch, dass sie schwul sind, die in der Medienwelt, in der Medienlandschaft unterwegs sind, war ja eine Riesenaktion überall, weil halt immer noch diskriminiert wird und die wollten Aufmerksamkeit schaffen, um einfach zu sagen, hey, wir sind da und wir sind präsent und wir wollen das nicht mehr. Und gerade in diesem Rahmen dann, dass er das, das hat er auch mitgekriegt, das war ja überall in den Nachrichten.
Nee, was ja viel schlimmer war, war ja von Elf Freunde von dem Fußballmagazin. Dann hat ja am gleichen Tag, glaube ich sogar, kam von diesem sehr bekannten Fußballmagazin Elf Freunde eine Titelstory, wo ganz, ganz, ich glaube 800 Fußballer haben sich proaktiv dafür ausgesprochen, dass sich schwule Fußballer oder lesbische Fußballerinnen oder queer, trans, egal, dass sie sich outen sollen und dass sie immer für die da sind, dass sie immer hinter ihnen stehen. Genau. Und das fand ich, ich kriege Gänsehaut, da ärgere ich mich, da, ich könnte im Strahl kotzen, dass sich so ein Lackaffe wie Philipp Lahm dann hinsetzt und sagt, nee, also er würde es nicht befürworten. Mhm. Wie dumm sind die Leute eigentlich? Und dann habe ich so Sprüche gehört von Leuten, die mir dann geschrieben haben auf meinen Post, den ich bei Instagram, in 10 Jahren sind wir weiter. Dann habe ich gesagt, nee, das hat vor 10 Jahren auch schon mal jemand gesagt, in 10 Jahren sind wir weiter. Wenn wir es immer nur sagen, in 10 Jahren sind wir weiter, mit Fußballfans, die sind halt anders. Okay, warum sind die so anders als zum Beispiel Rugbyfans oder Basketballfans oder weiß der Geier was oder beim Frauenfußball? Warum sind die Fans so anders? Weißt du? Und ich meine, klar, die werden da auf dem Spielfeld da irgendwie beschimpft, aber ich meine, die haben ja keinen direkten Kontakt zu den Fans, soweit ich weiß.
Ja.
So. Und ja, ist outen immer schwierig und klar sind die dann dem ganzen Hass und dem ganzen Häme, aber die sind, was sagen denn die schwarzen Fußballspieler auf dem Platz, die ständig rassistisch beleidigt werden, die können sich auch nicht aussuchen, ob sie das jetzt wollen oder nicht, die würden auch beleidigt und mit Affengeräuschen irgendwie empfangen und so, die müssen auch da durch, so schlimm das auch ist und ich würde mir auch wünschen, das wäre anders. Und so, aber wenn keiner mehr mutig ist und keiner sich mehr traut, einer wer hört ja eher noch eine Scheibe. Ja. Wenn keiner mehr irgendwas traut, was zu machen. Und das ärgert mich so weit einfach.
Ja, aber deshalb fand ich es auch gut, dass gerade Elf Freunde, dieses bekannte Fußballmagazin, wirklich und auch bekannte Fußballer mit dabei waren und dann gesagt haben, wir unterstützen euch, wir sind für euch da. Das war nochmal eine richtig schöne Aussage und es war ein Slap an Philipp Lahm. Bam.
Wäre es dann nicht schön gewesen, dass er dann genau in dem Zuge auch das Gleiche gesagt hätte? Wäre das auch nicht keine schöne Buchpromotion gewesen?
Genau, aber das Buch war halt schon geschrieben. Weißt du?
Kauf bitte nicht dieses Buch.
Ja, das war ein großes Thema. Obwohl, wenn die Folge rauskommt, ist es ja auch schon wieder ein bisschen her. Aber ich fand es wichtig, dass wir darüber nochmal sprechen. Ja. Weil es ist einfach wichtig, wenn Menschen da sind, die homosexuell, queer oder trans oder sich outen in irgendeiner Art und Weise, dass man einfach unterstützen darf.
Dass man immer, es ist für mich überhaupt keine Frage. Die Frage stellt sich mir überhaupt gar nicht. Wenn zu mir jemand kommt, egal wer das ist, egal von wo der kommt, und mir sagt, Flo, ich bin schwul, trans, lesbisch, egal. Ich würde mich gerne outen. Dann würde ich doch immer sagen, ja, bitte, ich mache es. Es ist schwierig, du wirst es sehen, aber es gibt viele Menschen um dich herum, die für dich da sind, die dich unterstützen. Weißt du, so, das ist doch gerade bei so Leuten, gerade wenn sich jemand, es ist doch enorm wichtig und es schürt doch nur noch mehr Angst, wenn bei so Menschen, wenn Philipp Lahm sowas sagt. Das fördert doch nur die Angst davor, vor diesem Outing noch mehr.
Ja, man muss unterstützend da sein. Ja, finde ich. Stehe ich dabei.
Ich brauche einen Beruhigungstee.
Nee. Ja. Hast du total recht. Und wo wir beim Unterstützen sind, viele Leute suchen doch Unterstützung. Und Unterstützung kriegt man oft, wenn man an irgendwelchen Studien teilnimmt. Weil Leute wollen gewisse Dinge über einen rausfinden.
Ich merke schon diese Überleitung immer. Ich merke das.
Hast du gemerkt,
dass ich gut übergeleitet habe? Ja, super. Ja, merke es.
Und zwar gibt es an das LMU-Klinikum, das ist eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und die haben eine Ambulanz für sexualitätsbezogenen Substanzgebrauch, also Chemsex. Und wir hatten ja mal eine Folge drüber gemacht über Chemsex und wir waren ja sehr dafür, darüber zu informieren und gerade mit den Slamming Kids und hatten uns ja auch mit Leuten getroffen, die professionell mit dem Thema ja,
sich beschäftigen.
Sich beschäftigen und sich damit auseinandersetzen.
Ja.
Wir haben uns ja auch damit auseinandergesetzt.
Ja.
Problem ist, dass es immer noch zu wenig Forschung gibt, was Chemsex angeht, für Menschen, die eventuell Chemsex betreiben und da raus möchten.
Ja.
Jetzt hat dieses Klinikum eine Umfrage gestartet, wo man mitmachen kann. Und ich bin ja immer für Umfragen und ich bin immer für Helfen, ich bin immer für Unterstützung für Menschen. Deshalb wollte ich einfach euch sagen, wenn ihr Bock oder Zeit habt, das geht 5 oder 10 Minuten, da gibt es eine Studie dazu. Ihr müsst da irgendwelche Fragen anklicken, ankreuzen und zwar unter sexstudie.com und da kann man sich das anschauen und kann eventuell mitmachen. Ich habe da mitgemacht und
ich mache auch
einfach,
mit.
Ja, und finde es einfach wichtig und euch darüber zu informieren, weil es ist einfach, ja, es ist einfach eine gute Sache.
Ja, so warum nicht? Ich muss ja sowieso mal eine Studienlanze brechen, ich mache noch ganz viele Studien auf der Arbeit. So Studien machen, leben immer vom Mitmachen. Sind oft nur ein paar Minuten, wo man so ein paar Klicks machen muss, ein paar Angaben machen, ist ja immer anonym. Und ich mach da mal mit, das finde ich ganz wichtig.
Ja, und je mehr Leute mitmachen, umso aussagekräftiger ist einfach diese Analyse und je mehr Menschen kann man helfen und man gibt wieder ein Stück zurück an die Community und 10 Minuten, wenn man in der S-Bahn sitzt oder so, hat man mal kurz Zeit und füllt es aus und waren super spannende Fragen. Ich musste manchmal auch immer überlegen und das einfach ehrlich zu beantworten. Hatte man schon mal unter Substanzkonsum Sex gehabt oder so? Und ja, Substanzen kann ja alles sein. Alle Art von Drogen, von Alkohol bis A bis Z. Und ja, das fand ich super gut und deshalb ein Shoutout an das LMU-Klinikum und an die Leute. Und ich werde auch einen Link in unsere Shownotes reinmachen, dass ihr da mitmacht. Das fände ich super schön.
Ja, ich auch. Mutti auch.
Ich habe eigentlich noch eine kleine Sache gehabt, die ich ganz lustig ist, aber
ich habe noch was gehabt, siehst du? Weil ich das ganz interessant fand, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich nie auseinandergesetzt habe. Kennst du die Sängerin Sia? Kennst du doch, ne? Ist ja sehr bekannt. Hat einen Film gedreht.
Okay.
Der hat einen Film gedreht. Also das kleine Mädchen, das immer in ihren Videos tanzt, die kennst du auch, ne?
Ja, die
Maggie Ziegler heißt sie.
Die hat doch irgendwo gewonnen in den USA.
Maggie Ziegler, was weiß ich. Die tanzt ja immer schon seit Jahren bei dem Video.
Ja.
Genau. So, die hat, also Sia hat einen Film gedreht. Und in dem Film geht's um Autismus. Um autistische Menschen.
Okay. Ist sie autistisch? Hat sie autistische Züge?
Wer?
Sie ja?
Nee.
Okay.
Niemand hat autistische Züge.
Okay. Bei denen.
So. Es geht aber um Autismus. Und es geht darum, der Film heißt Music. Und es geht darum, dass Autisten leben ja oft in ihrer eigenen Welt. Aber nicht nur. So. Und es geht darum, dass quasi diese Maddie Ziegler spielt, dieses autistische Mädchen. Und dann sieht man quasi, die ist halt sehr gefangen in ihrer eigenen Welt. Und du siehst aber dann, ihre eigene Welt ist quasi so wie so Sia-Musikvideos, ist es dann immer so.
Okay.
Ne? Also so muss man sich das vor. Also man kann ja mal den Trailer gucken, es ist jetzt, So, also grob darum geht's. Seit Monaten lese ich immer schon Artikel darüber, dass sich, Sia wird zerfleischt quasi von Kritikern, weil Sia keine Autistin gecastet hat für diese Autistenrolle. Also diese Maddie Ziegler spielt eine Autistin, ist aber keine Autistin.
Ja.
Und da haben seit Monaten, kriege ich da von irgendwelchen autistischen Schauspielern Nachrichten und alle finden das scheiße und wie die, dann gibt es auch so, also es ist sehr klischeebehaftet. Also es ist wie Autismus in dem Film dargestellt wird, ist sehr klischeebehaftet. Das ist wie wenn ein schwuler Mann in so Filmen so bunt chillend immer schreien und so sehr klischeebehaftet
so
dargestellt
wie James wird. Raiden.
Genau.
James Corden. Der einen schwulen, heteromann gespielt hat.
Genau. Also so kannst du dir das vorstellen. Der Film ist aber so ein ganz leichter Film. Das ist jetzt kein tiefgreifender.
Ja.
Also so, ne? Aber so. Und das ist jetzt so weit, dass sie ja ihren Twitter-Account gelöscht hat, quasi. Und der Film hat bei Rotten Tomatoes, glaube ich, 2 Sterne gekriegt von 10. Also rottig, also wirklich, wirklich schlecht.
Oh, wow.
Und die zerfleischen die seit Monaten dafür, dass sie diesen Film da gedreht hat. Also es ist auch, also sie haben auch viele Beispiele genannt, wo auch autistische Menschen erzählt haben, dass sie auch Sachen getriggert wurden bei denen, weil sie so gewisse Therapieformen auch so im Film thematisiert, die man gar nicht mehr macht. Und es ist alles sehr klischeebehaftet, alles. Und dann ist man ja gleich so dabei, denkst du, oh, das geht ja gar nicht. Ne? Und da habe ich mir auch so gedacht, ne, ich habe ja auch manchmal Autisten mit mir auf der Arbeit, also Patienten, und ich weiß ja, wie die so sind. Und da gibt es die unterschiedlichsten Formen. Aber das stimmt wirklich. Es gibt die unterschiedlichsten Autisten, allen möglichen Symptomen. Also das kann man in einem Film gar nicht beschreiben, wie die es beschreibt in ihrem Film. Und dann habe ich mir aber so überlegt, wo sie halt dann so sagen, die Leute, ja, das hätte ein Autist spielen müssen, hat sie ja irgendwann mal kommentiert, also hat sich so eine Autistin hat quasi geschrieben, ja, sie hätte ja auch vorsprechen, also auch vorgesprochen von den Filmen, wurde abgelehnt. Und hat auch sie ja gesagt, dann bist du wahrscheinlich einfach eine schlechte Schauspielerin. So, oh Gott. Also so kannst du dir vorstellen, so die Ebene. Und dann ist, irgendwann bin ich dann eingestiegen in die Diskussion und habe gesagt, okay, ich überlege mir das jetzt mal. Und dann muss man ja sagen, ja, hätte man casten können, aber ist nicht Schauspielerei auch genau deshalb Schauspielerei, weil man eben genau auch so Rollen spielen kann? Muss denn immer, wenn ein Autist irgendwo dargestellt wird oder wenn jemand psychisch krank ist, das auch von einem psychisch Kranken gespielt werden? Wir hatten das genau das, man könnte ja das gleiche Thema wie mit Transmenschen, weißt du noch, was wir da hatten? Mhm. Muss immer ein schwuler Mann in einem Film von einem Schwulen gespielt werden? Oder muss immer eine lesbische Frau von einer Lesbe gespielt werden? Oder könnte nicht auch zum Beispiel ein heterer Mann einen Schwulen spielen, weil es ja Schauspielerei ist?
Du willst ja eine Geschichte erzählen.
Ja.
In einem Film.
Ja.
Und warum lässt du nicht die Leute, die diese Geschichte erlebt haben, die Geschichte erzählen, dass es authentisch ist? Warum muss irgendjemand anderes für dich die Rolle übernehmen und die Geschichte für dich erzählen?
Ja, jetzt muss man ja sagen, wie sie ja, wenn sie hat versucht, eine Autistin zu casten und die sie gecastet hat, die waren entweder überfordert mit der Situation, die waren überfordert, so auch zu arbeiten am Stück so lange, oder es waren einfach schlechte Schauspieler. Okay, du findest niemanden. Du versuchst es wirklich zu casten, findest aber niemanden. Und was machst du denn dann? Also das ist so die Frage, die ich mir wirklich stelle. Ist nicht Schauspielerei genau das? Dass man halt auch Rollen spielt, die man...
Ja.
Oder darf man so Filme nicht mehr machen? Darf man, wenn ich jetzt Sia bin und will einen Film über Autismus machen, der sehr ist wie gesagt kein tiefgründiges Drama, es ist eher ein bisschen leichter auch, weil durch diese Musik und so, ne?
Ja.
Darf ich den so Film nicht machen? Das ist die Frage.
Also da gab es ja mit diesem James Corden, gab es ja auch diesen
Gordon.
Fall. Corden heißt der.
Heißt der Corden, nicht Corden. Corden.
Der heißt Corden.
Der von Carpool Karaoke.
Genau, von Carpool Karaoke. Okay. Ja. Und da war es ja auch so, dass er nominiert worden ist für einen Golden Globe. Er hat in einer Netflix-Serie einen schwulen Mann karikatiert. Und
Ui.
Der halt sehr flamboyant ist, so total Stereotyp.
Ja.
Ja. Hat er gespielt. Ich habe den Film geguckt, der war halt Prom hieß der. Der war jetzt nicht so gut, aber da ja, war mal nett zum Angucken. Auf jeden Fall wurde der jetzt nominiert für
einen Grammy.
Für einen Grammy.
Ja.
Nee, für einen Golden Globe.
Für Golden Globe.
Ah, ja. Genau. Und das fand ich halt so ein bisschen komisch, weil sich das ja immer wiederholt. Und wo ich mich dann auch frage, muss der jetzt, wenn der eine Stereotype Rolle.
Ist der schwul?
Nee, hetero, hat ein Kind.
Also da
warum,
nichts zu tun.
Ja, aber der ist auf jeden Fall hetero, der hat okay. eine Frau und ist verliebt und alles. Warum muss, wenn jemand eine Person darstellt, auf eine lustige Art und Weise, sich ein bisschen lustig machen, allen Stereotypen sich bedient, dafür noch einen Golden Globe nehmen?
Was war denn das für ein Film? War das eine Komödie?
Musical.
Musical.
Also war es nicht aus...
Also Musical ist ja sowieso immer alles sehr überspitzt dargestellt. Also im Musical ist ja immer sehr over the top in allem, egal was die da, finde ich, oder? Nee, korrigier mich. Aber Musical lebt ja vom sehr, over the top, alles so überspitzt. Ja. So ist so ein Musical. Finde ich zum Beispiel, wenn da jetzt so ein schwuler Mann drin vorkommt und das halt so überspitzt dargestellt wird, würde ich mich jetzt drüber amüsieren. Das würde ich ja jetzt nicht ernst nehmen. Also würde mir wahrscheinlich so gehen, weiß ich jetzt nicht, also das ist die Frage, die ich mir stelle, weil zum Beispiel, jetzt muss man sagen, okay, wir würden sagen, das mit sie geht jetzt gar nicht, dass die da eine Autistin dargestellt hat, obwohl sie keine Autistin ist. Was mit Forrest Gump? Tom Hanks hat auch keine psychische Erkrankung, hat auch keine Lernbehinderung. Oder Rain Man mit Dustin Hoffman. Das ist auch so ein Film gewesen, wo die haben ja auch kranke Menschen dargestellt und oder Tom Hanks in Philadelphia, oder? Der ist krank.
Aber wir sind halt jetzt in anderen Zeiten.
Ja, das ist schon klar. Das ist immer die Frage, die ich ja habe. Ist es denn heute wirklich so, dass man so Filme nicht mehr machen darf, wenn man so jemanden nicht casten könnte, der jetzt selber betroffen ist?
Ich glaube, man repräsentiert eine gewisse Personengruppe, sei es jetzt LGBT oder sei es die Autisten, und ich glaube, die Menschen, die man da repräsentiert, müssen die Chance haben, dass das von so einer Person gespielt wird.
Ne, aber die hatten sie ja. Sie hatten ja eine Chance. Also sie hat ja versucht zu casten, hätte ja niemanden gefunden. Das ist ja die Frage, die ich habe. Und ist dann die Frage, okay, ich finde niemanden, der es machen kann, und dann mache ich den Film gar nicht.
Aber ist die Frage, muss irgendjemand, der diese Rolle jetzt nimmt, muss der überzeugen, das jetzt autistisch darzustellen, anstatt einen Autisten weißt du, diesen Charakter, zum Beispiel in einer schwulen Rolle, muss jemand so schwul agieren, damit er diese Rolle bekommt? Und genauso bei einem Autisten.
Aber das kannst du nicht vergleichen, Das ist ja, außer was in dem Film ja auch ging, muss man ja auch sagen. Es ging ja darum, in der eigenen Welt leben und so. Ich glaube, es ging auch, ich will es auch gar nicht das in die Länge ziehen jetzt, aber da habe ich für mich mir so die Fragen gestellt, was ist das denn? Ich meine, das ist klar, es ist auch sehr klischeebehaftet alles dargestellt und auch diese Therapieformen so behauptet auch so nicht mehr machen und so, es ist halt alles und sie stellt halt so diesen Klischee-Autisten, die so in ihrer eigenen Welt leben und das ist alles so, die so mit ihrer Außenwelt gar nicht kommunizieren können und nur noch über ein Wort Silben und so, das ist ja überhaupt nicht so, das ist sicherlich mal so, aber es gibt ja ganz andere Autisten. Also ich bin so zwiegespalten und ich finde, die haben da auf die eingetrascht, dass die ihr Twitter gelöscht hat und so, das ist schon echt krass, also das meine ich schon echt, hat mich beschäftigt. Gut.
Ich finde generell, diese ganze Geschichte, ist es immer wichtig, wenn man einer Person die Chance gibt, die betroffen ist, die Geschichte zu erzählen, anstatt irgendeinen Schauspieler zu nehmen, der, so wie er es wahrgenommen hat, eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Kritik von denen.
Ja.
Und wenn es dann da niemand gibt und man möchte einfach, dass sowas nicht mehr passiert, dann muss man sich wirklich überlegen, muss ich diesen Film machen oder warte ich so lange, bis die richtige Person kommt, die passt.
Mhm. Ja.
Ja, das ist so meine Aussage dazu. Mhm. Ja, aber super spannend. Weil, wie gesagt, auch bei dieser ganzen.
Aber dann dürfte ja auch kein schwuler Schauspieler mehr ein Hetero-Schauspieler, ein Hetero-Mann spielen.
Ich glaube, das ist nochmal was anderes.
Warum? So das Gleiche.
Die Hetero-Leute wurden nie stigmatisiert.
Das hat damit nichts zu tun. Jetzt misst du mit zweierlei Maß, Patrick. Jetzt misst du mit zweierlei Maß, weil das finde ich jetzt Quatsch. Wenn ich schwul bin, dann darf ich auch kein Hetero spielen. Und wenn ich Hetero bin, darf ich auch keinen Schwulen spielen. Das ist so deine Aussage.
Ist das deine Aussage? Nee, meine Aussage ist so, wenn du nicht. Es ist genauso wie, warum. Meine Aussage ist die, dass wenn du selber in einer diskriminierend groß geworden bist und diskriminierend, was weiß ich, in einer Gesellschaft gelebt hast, wo deine Lebensweise diskriminiert worden ist und dargestellt worden ist, finde ich, ist es nochmal anders, als wenn du jemand hetero, der diese Erfahrung nie gemacht hat.
Ich finde, bist mit zweierlei Maß.
Findest du?
Ja.
Okay. Nee, ich habe da nämlich auch einen Post dazu gefunden über diesen James-Geschichte und dem kann ich nur zustimmen. Aber das ist leider nur auf Englisch, der hat das auch nochmal so besprochen. Der heißt Matix TV.
Ich finde das eine total legitim, dass man sagt, ein schwuler Mann sollte jemand Schwules im Film darstellen. Dann muss aber auch ein Hetero darstellen. Die Rechnung ist ganz einfach, Patrick. Das ist ja Schauspielerei.
Aber ich glaube, diese Hetero-Leute, die wurden nie, wenn du
ich hatte, es wiederholt sie dich, ich verstehe das schon, ich habe das schon verstanden, was du mir sagen willst, aber dann bist du im zweierlei Maß.
Finde ich nicht.
Doch, bin ich schon.
Du findest schon. Aber wir müssen ja auch nicht immer zusammen sein. Nee. Da haben wir die Diskussion geschaffen, da kann ja jeder für sich selber gucken, wie es aussieht für unseren Podcast. Wir sind ja immer bereit dafür, für Diskussionen. Okay.
Oh Gott, Patrick, es muss ganz, ganz stark sein. Jetzt sind wir schon über 50 Minuten.
Ja.
Oh Gott, Patrick, da muss auch Berührungstee trinken nachher.
Ich glaube, das war's einfach. Ich trinke jetzt. Ich esse jetzt ein Süppchen mit dir zusammen und dann.
Aber du wirst auch noch was sagen, was witzig ist. Wolltest du auch noch sagen, ne?
Nee, das hebe ich mir auf. So witzig ist es nicht mehr. Ich glaube, wir beenden diesen Podcast jetzt mit einem Thema, das zum Diskutieren anregt.
Zum Nachdenken.
Zum Nachdenken anregt. Ja. Und ich glaube, das ist auch mal ganz gut.
Ja.
Lustige Storys kommen dann beim anderen Mal. Okay, dann sage ich Tschüss, aber bevor ich endgültig Tschüss sage.
Du sagst immer schon viel zu früh Tschüss, Patrick.
Sagen wir nämlich noch was?
Wenn ihr uns folgen möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun unter www.schottlandschwul.de. Ihr könnt uns folgen bei Facebook, ihr könnt uns folgen bei Instagram, ihr könnt mir privat folgen unter fkfbrln.
Genau, und mir @parout. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein.
Wenn das heißt Stadt, Land, Tschüss.
Schwul.
Ja, genau.
Der Podcast. Stadtland.